Jaro Medien heißt eines der ältesten privaten Labels in Deutschland und feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Ein Markenzeichen von Jaro Medien, stetig neue Projekte und kontinuierliche Veröffentlichungen. Jaro Medien hat stolze 280 Produktionen herausgebracht. Das macht im Durchschnitt 7 Produktionen pro Jahr. Bemerkenswert dabei ist, dass Jaro Medien, was Musikrichtungen angeht, eine staunenswerte Offenheit auszeichnet. Über die muss gesprochen werden. Uli Balz ist Gründer, künstlerischer Leiter und Promoter dieses einzigartigen Engagements für Musik rund um den Globus. Er lebt in Bremen und steht jetzt für Klassikfavorit für ein Gespräch zur Verfügung. Guten Tag, Herr Balz, nach Bremen.
Guten Morgen nach Köln.
Sie feiern in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen von Jaro Medien, unter anderem mit einer kleinen Looking-Back-Anthologie mit 3 CDs, darauf einzelne Titel aus den 280 Produktionen der vergangenen 40 Jahre. Der traditionelle bulgarische Frauenchor Angelit ist zu hören, die Warschau Village Band mit New Traditionals, neu aufbereiteter Musik ihrer Heimat Polen, Kehlkopfgesang der mongolischen Tuva mit Hun Hur Tur, die blinde portugiesische Straßensängerin Doña Rosa, die mit ihrer 8 Fados weltweit tourt, das Bremer Immigrant Orchestra, das Ensemble Sarband von Wladimir Ivanov, der osmanische Musiktradition, unter anderem die der Sufis mit originaltürkischen Instrumenten wieder aufführt, oder die New Yorker Band Hasmamodin mit Frontsänger Wade Schumann und einem Stilmix aus Jazz, Blues, American Roots und Weltmusik. Die 7 Musiker von Hasmamodin haben 2007 Europa im Sturm erobert, und als die CD Bahamut von 2007 in meinem CD-Player gelandet ist, war ich sofort fasziniert. Das aufgezählt macht ja nur einen Bruchteil der Bandbreite von Jaro Medien aus. Weltmusik im offenen Vollzug und eben nicht als museale Dokumentation betrieben, sondern als lebendige Tradition. So könnte ihr Konzept umschrieben werden, dem sie 40 Jahre lang treu blieben. Was fasziniert die Menschen an dieser Musik? Warum wollen wir das hören? Was macht den Erfolg aus, der sie seit 40 Jahren durchhalten lässt?
Ja, den Erfolg macht vor allen Dingen das aus, dass ich nur das veröffentliche, was ich selber gut finde. Also all die Musik, die auf Vinyl, Kassette oder CD gepresst worden sind auch ein Ausdruck meines persönlichen Geschmacks. Der ist sehr weit gefächert, der geht über Jazzrock bis zur Klassik, und vielleicht spürt man das auch ein bisschen, dass das Musik ist, die mit Leidenschaft ausgewählt wurde, und das zieht sich natürlich durch die 270 oder 75 Produktionen, die ich in 40 Jahren veröffentlicht habe.
Und jetzt dürfen wir nach 40 Jahren doch auch mal etwas rekapitulieren. Wie hat es eigentlich angefangen? Sie sind ja gar kein ausgebildeter Musiker, sondern Sozialarbeiter, wie ich gelesen habe.
Genau, ich habe Sozialarbeit in Bielefeld studiert. Den einzigen Musikbezug, den ich habe, sind 3 Jahre Klavierunterricht als Kind, so dass ich dann schon ein bisschen was kenne. Und ich bin eigentlich zu der ganzen Sache gekommen, weil ich in unserer Kleinstadt Enger in Ostwestfalen DJ für progressive Musik war, zu der damaligen Zeit im örtlichen Jugendzentrum. Und daraus entwickelte sich eine Leidenschaft. Es war immer mittwochsabends von 20 bis 22 Uhr. Und irgendwann, als wir 18 waren, wollten wir natürlich dann nicht mehr in diesem Korsett des Jugendzentrums unsere Freizeit verbringen und haben dann selbst einen Club gegründet in Kellerräumen, die wir anmieteten. Wir waren alles Schüler und Studenten. Und in diesen Kellerräumen haben wir dann das Forum Enger eröffnet, 1975. Und da ich für die progressive Musik zuständig war, im Jugendzentrum, war ich derjenige, der dann auch die Bands verpflichten sollte, bei uns im Fabrikkeller. Die Bands, die ich verpflichtete, fragten dann nach weiteren Auftrittsmöglichkeiten. Das war die Zeit der Jugendzentrumsbewegung, der unabhängigen Jugendzentrumsbewegung, wo es viele autonome Kulturzentren gab in Ostwestfalen, aber bis nach Süddeutschland hin. Und dort gab es einen losen Zusammenschluss, und dadurch hatte ich dann Kontakte zu anderen Veranstaltern und habe angefangen, dann den Bands, die bei uns auftraten, hier und da noch 1 oder 2 andere Konzerte zu vermitteln. Und Daran habe ich dann Spaß gefunden und bin letztendlich dabei geblieben nach Abschluss meines Studiums.
Das würde mich mal jetzt noch interessieren. Sie sprachen von progressiver Musik. Was haben Sie damals Mitte der 70er Jahre als progressive Musik empfunden?
Progressive Musik war die Musik von The Who und Led Zeppelin, ein bisschen später dann auch der ganzen Canterbury-Szene aus England, also die Musiker um Soft Machine, Caravan. Das waren Bands, die für uns innovativ waren. Oder Peter Gabriel mit seiner Band damals, die wenig Kommerzielles machte. Frank Zappa natürlich. Das waren Dinge, die wir liebten. Und dann kamen natürlich andere Dinge, wie später John McLaughlin, Mahavishnu Orchester hinzu.
Wie kam denn der Weltmusik-Touch hinein? Sie haben ja inzwischen viele Bands, die auch für Musiktraditionen ihrer Heimat stehen.
Ja, das kam per Zufall, weil sich bei uns im Club natürlich auch Bands bewarben, die von außerhalb kamen. Wir hatten unsere Daten dann veröffentlicht, vor allen Dingen auch im Jazzpodium. Und darüber kamen zum Beispiel Kontakte zu der polnischen Band Crash aus Breslau. Und die waren sozusagen der Türöffner für mich nach Osteuropa. Die erste Produktion, die ich veröffentlicht habe, war mit Pierpauke vor genau 40 Jahren. Und das ist der Anlass, jetzt zu feiern. Und Pierpauke war eigentlich eine der ersten Bands, die Weltmusik gemacht haben, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Der Bandleader Zakari Koko war ein halbes Jahr in Afrika, hat mit Youssou N'Dour's Band in Senegal und in Westafrika getourt, hat Saxophon gespielt und Keyboard und war der erste Weiße, der mit Youssou N'Dour gespielt hat. Und der brachte viele Musik mit und schickte mir dann immer Kassetten mit Dingen, die interessant waren und die er interessant war. Und das spiegelte sich auch in der Musik der Band wieder, die Stücke aus Aserbaidschan oder aus Karelien oder aus Osteuropa verarbeitet haben. Und so entstand so die Liebe zu dieser Musik. Und dann kommt eins zum anderen natürlich. Wenn man die erste Band hat aus Osteuropa, da sind natürlich andere Bands aufmerksam geworden. So kam ich dann nach und nach zu den weiteren Künstlern, wie zum Beispiel den bulgarischen Stimmen oder dem Moskau Atrio.
Sie haben einen unglaublich bunten Kosmos der musikalischen Welt auf CD gebannt. Der Jazz gehört auch dazu. Jasper van 't Hoff, er war auch beim Jubiläumskonzert am 2. Oktober im Bremer Sendesaal dabei, das Sie veranstaltet haben. Ist der Jazz besonders offen für Weltmusikklänge und Experimente?
Nein, das kann man nicht sagen. Der Jazz ist in irgendeiner Nische für sich. Es war so, dass ich Jasper van 't Hoff 1977 kennenlernte. Ich weiß nicht mehr, wie das geschehen ist. Ich habe ihn jetzt gefragt beim Jubiläum. Er konnte sich auch nicht erinnern. Wahrscheinlich habe ich ihn damals mit der Formation Association PC gesehen und ihn angesprochen. Und 1977 machte er bei uns im Club im Forum Enger sein erstes Solokonzert auf dem Klavier. Und daraus folgte dann später auf unserem ersten Jazzfestival das Trio mit Charlie Mariano und Philipp Katharin. Und es entwickelte sich langsam eine Freundschaft zu Jasper van't Hoff. Und dann sprach er mich an, als plötzlich das von Chris Hinze produzierte Pili Pili mit den afrikanischen Musikern ein Erfolg im Radio wurde. Was ich meinen würde, ob das auch Erfolg hätte für ein Live-Konzept. Und dann besprachen wir das und er stellte die Band Pili Pili zusammen, unter anderem mit Angelique Kidjo, die er damals in Paris entdeckt hatte, in einem kleinen Club, und die bei ihm ihre Karriere startete.
Nusrat Fateh Ali Khan war einer der wichtigen Qawwali-Sänger. Qawwali ist eine Tradition entstanden in Afghanistan, nach Persien, der Türkei oder Usbekistan, weitergewandert und der mystischen Tradition der Sufi verpflichtet. Wie sind Sie denn auf Nusrat Fateh Ali Khan gestoßen?
Das war so, Nusrat Fateh Ali Khan spielte, ich glaube Ende der 70er Jahren, auf einem der ersten WOMAD-Festivals von Peter Gabriel initiiert. Die brachten damals Vinyl raus und auf diesem Vinyl war ein Stück von Nusrat Fateh Ali Khan. Und ich war so begeistert, dass ich dachte, das ist eine Musik, die würde ich gerne veröffentlichen. Und es war dann, glaube ich, ein oder zwei Jahre später, bin ich nach Berlin geflogen von Bremen aus. Und dann las ich in der Taz eine Ankündigung, Nusrat Fateh Ali Khan gibt eines seiner ersten Europakonzerte und das erste Deutschlandkonzert in Berlin im Haus der Kultur und der Welt. Ich habe mir dann sofort ein Ticket für den nächsten Tag besorgt und bin dann in dieses Konzert gegangen von ihm. Das war eins von zwei Konzerten, die er gab. Er hatte damals in Paris noch Aufnahmen fürs französische Radio und in Berlin. Und dieses Konzert hat mich dermaßen fasziniert, dass ich dann nach dem Konzert hinter die Bühne gegangen bin zu Manager vom Nusrat. Ich erinnere mich noch an seinen Namen, Iqbal, und habe gesagt, ich wäre interessiert, für Nusrat Fateh Ali Khan eine Europatournee zu organisieren. Die Musiker freuten sich natürlich, weil sie keinen Manager hatten in Europa. Diese Auftritte damals waren Zufallsauftritte. Und so ergab es sich, dass ich anfing, für Nusrat Fateh Ali Khan zwei Europatourneen zu organisieren. Das war zu der damaligen Zeit relativ kompliziert. Das war ja die Vor-Computer-Zeit. Das heißt, Kontakt zu halten nach Pakistan war wahnsinnig schwierig. Damals hatte man noch das Telefon mit der Wählscheibe. Also das heißt, man hat sich die Finger wund gewählt. Das Tastentelefon kam erst kurze Zeit später, um dann mal irgendwann durchzukommen. Und nach 3 Minuten oder zwei oder einer brach die Leitung zusammen oder die Leitung war so schlecht, dass man nur ein riesiges Rauschen im Telefon hörte. Dann mussten Visa beantragt werden und dann gab es ein Problem, dass 2 oder 3 Musiker der Band auf irgendeiner schwarzen Liste standen und kein Visa bekamen. Aber das alles per Telefon und per Telex zu organisieren, war wahnsinnig kompliziert. Am Ende kam die komplette Band mit 11 Musikern aus Pakistan und wir haben dann Konzerte organisiert, die quer durch Europa gingen. Ich habe gerade letzte Woche ein Interview gemacht für den schwedischen Rundfunk. Und der Journalist, der das Interview führte und sagte, haben Sie denn auch das Konzert damals in Malmö organisiert? Das war eines der faszinierendsten Konzerte, die ich gesehen habe damals als Student. Und so schließen sich manchmal die Kreise, dass man jetzt Leute wieder trifft, die durch solche Dinge auch irgendwo beeinflusst worden sind, die ich gemacht habe vor langen, langen Jahren. Das war ja 1989, als die erste Tournee von Nusrat Fateh Ali Khan stattfand.
Haben Sie da auch eine CD-Produktion dann davon gemacht?
Davon nicht. Ich habe mich dann bemüht, natürlich die Musik zu veröffentlichen. Da es eine große pakistanische Gemeinde in London gibt, habe ich dort jemanden ausfindig gemacht, der die Rechte an Aufnahmen von Nusrat Fateh Ali Khan aus Pakistan hatte. Und ich habe dann aus diesen vielen Aufnahmen drei ausgewählt, die ich dann nach und nach als Vinyl und CD veröffentlicht habe.
Also es ist ein gewaltiger Kosmos, von dem wir hier sprechen, der sich auch so ein bisschen jenseits des Mainstreams bewegt, weil es eben um Weltmusik geht, also Ensembles, die jetzt nicht in irgendeiner Institution groß werden und getragen werden. Was auch faszinierend ist, es geht Ihnen ja auch um die Weiterentwicklung, um das Beleben der Traditionen. Remember your past, but keep it living in the future. Und Sie schicken die Ensembles, wie Sie eben gesagt haben, auf Reisen, organisieren Konzerttourneen und bringen sie auch in Koproduktionen zusammen. Da könnte man ja fast höhere Ziele vermuten, eine Weltverständigungsabsicht, beispielsweise auch mit dem Bremer Immigrant Orchestra, das Musiker aus 11 Nationen verbindet. Denken Sie manchmal in solchen Begriffen oder ist das zu hoch gegriffen?
Ich finde, das ist zu hoch gegriffen. Das klingt schön, aber natürlich durch die Musik habe ich viel von der Welt kennengelernt, das ist klar. Ich bin viel gereist natürlich und hatte die Chance, von Neuseeland bis Japan bis China und Russland zu kommen. Man lernt viele Dinge kennen, man wird offen für neue Dinge, man hat weniger Angst vor dem Fremden. Und das sind natürlich auch Kriterien, die für mich wichtig waren. Und ich fand immer langweilig Musik, die man in Schubladen stecken konnte. Man hat eben halt Pop oder Rock gemacht. Und das hat mich irgendwie nach kurzer Zeit ermüdet. Und dann habe ich gedacht, es gibt manche Dinge, die vielleicht gut zusammenpassen. Musiker zu finden, die offen sind und mit anderen kooperieren wollen. Die Geschichte mit dem Bremer Immigrant Orchester ist eine Geschichte, die allerdings nicht meine Idee war, sondern Willi Schwarz, der lange mit Tom Waits spielte, hatte diese Idee in Chicago. Er ist dann wegen der Liebe nach Deutschland gekommen. In Chicago hat er das Chicago Immigrant Orchester gegründet. Da waren noch mehr, glaube ich, 25 oder 30 Musiker in diesem Ensemble. Und als es dann darum ging, in Bremen eine Kulturhauptstadtsbewerbung anzudienen, sagte Willi, das wäre doch ein Projekt für eine Kulturhauptstadt, Weltoffenheit zu zeigen in Bremen und Musiker aus vielen Nationen zusammenzuführen. Und so haben wir dann dieses Projekt mit dem Immigrant Orchester initiiert. Die beiden spannendsten Projekte in dieser Richtung sind natürlich einmal das Ensemble Saband. Es gibt da eine Aufnahme auch vom WDR, die arabische Passion, die ich dann rausgebracht habe und die zu meinen persönlichen Favoriten gehört, genauso wie die Produktion mit dem bulgarischen Stimmen, dem Obertonensemble Hunhutu und dem Moskau Atrio. CD Fly Fly My Sadness ist für mich eine Art Weltmusik-Symphonie und für mich ein Paradebeispiel dessen, was Zufälle zusammenbringen vielleicht und Glück zusammenbringt und was dann unerwartet auch weltweit funktioniert. Es war eine Produktion mit 33 Musikern, die wir ohne einen Pfennig Unterstützung in der ganzen Welt auf Tournee geschickt haben. Wir sind nach Amerika geflogen und haben in den Unistädten, in den Audimaxen gespielt vor 1000 oder 1500 Leuten und haben alles selbst organisiert und finanziert. Und das finde ich im Nachhinein auch vielleicht mit die bemerkenswerte Leistung, diese Dinge machen zu können und gemacht zu haben und eine Musik geschaffen zu haben, die auch nachwirken wird.
Das klingt jetzt wie ein großes Schlusswort, aber ich muss Sie noch etwas fragen, denn Sie fotografieren ja auch und das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich denke da an die Fotobände über New York, Lissabon und jetzt von der mongolischen Grenze im Altai-Gebirge, wo die Tuva leben und die Musiker ihres Ensembles Hunhur Tour herkommen. Damit sind sie ja auch aktuell auf Vorlesetour zum 40-jährigen Jubiläum von Yaro Medien. Wie kam es dazu, dass sie fotografieren? Fehlten der Musik die Bilder?
Nein, das war eigentlich nicht so. Ich bin das erste Mal Mitte der 70er Jahre nach Indien gefahren, habe da eine Kamera mitgenommen. Das war ja auch alles kompliziert. Man hatte höchstens 36 Bilder auf dem Film. Und wenn man dann 3 Monate nach Indien fuhr, musste man haushalten mit dem Fotografieren. Also nicht zu vergleichen. Heute macht man hier und da einen Schnappschuss. Und da musste man wohl dosieren, wo man ein Foto gemacht hat. Und da hat sich auch so eine Leidenschaft fürs Fotografieren entwickelt. Und ich habe eigentlich immer meine Kamera dabei gehabt und bin oft in Lissabon gewesen. Und die Idee zu diesen 3 Fotobüchern mit Texten und mit Musik ist mir in Lissabon gekommen. Ich war 7-8 Mal in der Stadt, vertrat 2 Künstler aus Lissabon, Donna Rosa und das Ensemble Orchestrada, und dachte, aus diesem Material muss man eigentlich was machen und die Dinge, die mir im Herzen liegen, die Musik zu verbinden mit bestimmten Themen und Fotos. Und so entstand das erste Buch über Lissabon. Und dann entdeckte ich nach dem Tod meiner Mutter im Erbe Material von meinem Großvater. Mein Großvater ging 1928 als Fotograf und Buchbinder nach New York, um zu arbeiten. Er war arbeitslos geworden in der Buchbinderstadt und in der Buchstadt Leipzig und musste seine Familie mit 2 kleinen Kindern ernähren. Und es gab keine Arbeitslosenversicherung. Und so ist mein Großvater dann aufgrund eines Kontaktes zu einem alten Freund aus der Lehre nach New York gegangen, hat dort fotografiert und hat ein Tagebuch geführt, hat über 100 Briefe an seine Frau geschrieben in den 15 Monaten, die er in New York war. Und das war natürlich ein unendlicher Schatz. Ich selbst war auch ungefähr 10 Mal in New York und habe fotografiert und habe gedacht, da mache ich einfach New York Past and Present. Führe zusammen, was mein Großvater fotografiert hat, mit dem, was ich fotografiert habe, und kombiniere das mit seinen Briefen und seinen Eindrücken aus 1928, 1929 aus New York.
Down in front of Casey's, old brown wooden stoop, on a summer's evening, we formed a merry group.
Und das dritte Projekt, womit ich jetzt auf Lesereise bin, ist dieses Buch über Tuva, Terra Incognita Tuva. Das ist entstanden, weil ich 25 Jahre mit Hunhur Tu, dem Obertonensemble von dort, zusammenarbeite. Und es kamen immer wieder die gleichen Fragen auf. Wo liegt Tuva? Wir haben noch nie was von Tuva gehört. Was ist mit diesem Musik? Wir haben gehört, irgendwie aus der Gegend kommt der Schamanismus. Und wie ist das? Sind das Nomaden? Gehört das zur Mongolei? Und diese vielen Fragen, dem war ich irgendwann überdrüssig und habe gesagt, jetzt mache ich ein Buch, womit ich alle wesentlichen Fragen über Tuva beantworten kann.
Aufbrüche in unbekannte Welten zu Musikern, die ja auch immer ein Ausdruck von dem sind, was die Welt in ihrem Umfeld ausmacht, und durchaus kritisch sind Musiker. Was haben Sie denn durch den Kontakt mit den Ensembles und Musikern für sich persönlich gelernt?
Es gab natürlich schöne und auch erschütternde Momente. Zum Beispiel Nusrat Fateh Ali Khan, der zum Sufismus gehört, diese Musik. Aber das, was an Weltoffenheit beim Sufismus gepredigt wird, hatte er irgendwie nicht verinnerlicht. Und das war das Schockierende, als ich mit ihm mal zusammensaß, irgendwo in einem indischen Restaurant auf der Tour, sagte er, da war gerade die satanischen Verse von Salman Rushdie rausgekommen, ich würde ihn jederzeit umbringen, wenn ich ihn treffen würde. Also das war mal sehr negatives Beispiel. Ansonsten habe ich natürlich durch das Kennenlernen der Musiker aus den unterschiedlichen Kontinenten sehr viel aus deren Kultur kennengelernt und sie haben mir auch ihre eigene Offenheit präsentiert. Diese Offenheit, die ich ihnen dann versucht habe weiterzugeben und ich auch dann vorbehaltslos Dinge produziert habe, die vielleicht andere nicht auf ihrem Label rausgebracht hätten. Weil mir das einfach wichtig war, denen eine Stimme zu geben, die vielleicht sonst nicht gehört würden. Als kleines Beispiel noch Hamlet Gonaschwili aus Georgien. Er war Solist beim Rustavi-Chor aus Tbilisi und starb aber, weil er beim Apfelpflücken vom Apfelbaum fiel. Und ich kannte diese Musik vom Rustavi-Chor und die Stimme von Hamlet Gonaschwili war so faszinierend. Aber er war tot und so bekam ich per Zufall Originalaufnahmen aus dem Staatsarchiv der russischen Plattenfirma Melodia und habe daraus ein Album produziert, das wir bei Radio Bremen gemastert und entnistert haben, weil das war auf Vinyl. Und so ergab sich die Chance, der Nachwelt irgendwas zu erhalten, was mittlerweile sonst längst verloren gegangen wäre.
Auch zu hören auf der Looking Back Anthologie, auf der zweiten CD, wie ich es gerade sehe. Sie veröffentlicht erstmals auch rein digital zum Jubiläum Songs von Finjas Kadi Vollbrecht, einer Neoclassical-Performerin. Ist das ein neuer Weg von Yaro Medien in die Zukunft?
Ja, man muss ehrlich sagen, das Leben des Plattenlabels als Label an sich ist fast vorbei. Das ist irgendwas, was im Absterben ist, beschleunigt natürlich durch Corona. Der Handel hatte monatelang zu und viele Leute sind ins Digitale abgewandelt. Und man muss ehrlicherweise sagen, die Radiostationen in Deutschland zum Beispiel haben ihr Programm so eingeengt. Es gibt nur noch wenige Sendungen, wo Moderatoren frei Programm machen können. Und das kommt dann gern Mitternacht oder um 23 Uhr. Es ist immer nur eine Häppchenkultur, die präsentiert wird. Man wird dann vielleicht mal eingeladen bei Radio Bremen für eine 3-Minuten-Sendung im Studio. Was soll man in 3 Minuten über ein Buch oder über ein Label sagen? Das geht nicht. Man sägt am eigenen Ast Und dadurch sind natürlich Firmen wie Spotify oder Deezer oder andere groß geworden, weil sie alle Musik präsentieren, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen nicht stattfindet. Und dadurch bin ich natürlich in Zeiten der Pandemie notgedrungen auch dazu gekommen, mich mit dem Digitalen zu beschäftigen, weil das ist natürlich eine Welt für sich. Man muss wissen, wie der Algorithmus bei Spotify funktioniert. Und so habe ich mich dann monatelang damit beschäftigt, habe Tutorials gebucht und habe so den Einblick in die digitale Welt bekommen und auch die Notwendigkeit gesehen, Produktion vielleicht nur im digitalen Bereich zu veröffentlichen.
Was wären Ihre Wünsche für die nächsten 40 Jahre? Was gibt es noch zu tun? Was meinen Sie, ist das, was weiterhin beeinflussen wird, jenseits der digitalen Frage, Folkmusik, Musiktradition, Jazz-Tradition, die sich durchmischen. Was bleibt Ihnen noch zu tun?
Ja, 40 Jahre werde ich ja nicht mehr durchhalten, dann wäre ich schon älter als Methusalem. Aber ein paar Jahre natürlich schon. Es gibt keine konkreten Ziele. Es gibt noch zwei Buchprojekte, die ich machen will. Eins unter anderem über die Antarktis, die auch den aktuellen Bezug hat. Ich bin vor 12 Jahren schon mal in die Antarktis gesegelt, aufzuzeigen, wie die Veränderung ist. Also dieses Thema Past and Present, was es in New York gab, das auch aufzuzeigen. Und es gibt in der Welt so viele dringende Probleme, die bewältigt werden müssen. Und die Wünsche sind weniger musikalisch, weil die Musik wird sich weiterentwickeln und es wird neue Dinge geben und neue Künstler geben, neue Kooperationen geben. Aber das, was wichtig ist, damit wir das überhaupt hören können, ist, dass wir endlich lernen, vernünftig mit unserer Welt umzugehen. Und das ist eigentlich mein größter Wunsch, dass endlich die Politik Politik macht, die nicht sinnfrei ist und frei ist von Lobbyistentum und nicht nach dem Mund von irgendjemandem redet und sich danach richtet, sondern nach den Bedürfnissen der Menschheit richtet. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe aktuell zum Beispiel dieses Problem, was eigentlich kein Problem sein sollte. Ich arbeite ja für das Ensemble Hunhuotu. Die können sich nur in Russland oder haben sich in Russland mit dem Vakzin Sputnik 5 impfen lassen. Das ist das Einzige, was es dort gibt. Und wenn sie jetzt auf Tournee kommen, haben sie natürlich überall das Problem, ständig PCR-Tests, die pro Person 100 Euro kosten, machen zu müssen. Und vielleicht nächstes Jahr, wenn es 2G gibt, gar nicht mehr kommen können. Und ich versuche seit Wochen ausfindig zu machen oder einen Impftermin in Deutschland oder im europäischen Ausland zu finden. Und es scheint so gut wie unmöglich zu sein, obwohl Tausende von Impfdosen weggeworfen worden. Und solche Dinge, die bedrücken mich. Und da wünsche ich mir, dass es da mehr Mut und Mumm gibt und dass Leute sagen und dass Impfzentren sagen, wir machen das, das ist wichtig, wir unterstützen die Kultur. Und das ist die Hauptsache, die Leute sind geimpft, den Leuten wird geholfen und es gibt die Möglichkeit, weiter Kultur zu präsentieren.
Sagt Uli Balz, Gründer von Jaro Medien, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Und sie haben deutlich gemacht, dass sie sich ihren Enthusiasmus trotz dieser nervigen Fragen, die ja nun keine alltäglichen sind, sondern recht kompliziert, obwohl sie auf der untersten Ebene stattfinden. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich wünsche Jaro Medien in welcher Form auch immer alles Gute.
Vielen Dank für die Zeit, die ich bekommen habe. Hat mir Spaß gemacht.